Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Lisas Liebesgeschichte. Der sieht gut aus, denkt sich Lisa. Und in Geschichten wie dieser ist Aussehen natürlich nicht wichtig. Aber trotzdem nicht nichtig ist der erste Eindruck. Der kann zwar trügen und Augen können lügen, aber diese tun es nicht. Und aus Lisas Sicht sieht er recht gut aus. Darüber hinaus lächelt er sie an und um Lisa ist's geschehen. Man beginnt sich zu verstehen. In Lisas Liebesgeschichte steht die erste Zeile. Doch nach einer Weile stimmt ein Gedanke Lisa nachdenklich. Wann meldet er sich endlich? Wann klingelt das Telefon? Sich selber melden? Keine Option. Da riskiert man eine falsche Interpretation. Lisa will nicht bedürftig erscheinen. Und der Kerl muss es ernst meinen. In seinem Feld liegt quasi der Ball. Also klarer Fall, er meldet sich, sonst ist's vorbei. Plötzlich leuchtet ihr Handy auf und die Schmetterlinge in Lisas Bauch beginnen Loopings zu fliegen. Sie schwebt wieder auf Wolke 7. Die Geschichte nimmt ihren Lauf. Man trifft sich, schreibt Nachrichten zuhauf. Gemeinsam werden wichtige Stationen gemeistert. Begeistert wird das erste Foto gemacht, die ersten Blumen mitgebracht, die ersten Schritte gemacht, das erste Essen gekocht. Am Herd ist er kein Meister, aber für Nudeln reicht es noch. Die nächste Party wird gemeinsam besucht und Lisa verbucht einen netten Abend. Weiter fragend checkt sie ab. Ist er zuverlässig? Ist er ehrlich? Wird er mir gefährlich? Hat er den richtigen Freundeskreis? Und überhaupt, verdient er nice? Hat er Humor und kommt er gut an? Ist er ein begehrter Mann? Und was, wenn nicht? Wenn er nicht hält, was er verspricht? Zu Lisas Erstaunen macht er alles richtig und Lisa entspannt sich sichtlich. Doch nach ein paar Wochen beginnen wieder Fragen an Lisa zu nagen. In ihrem Magen macht sich mit der Zeit ein ungutes Gefühl breit. Klar, er könnte der Richtige sein, aber wie kann Lisa da sicher sein? Kann sie ihm vertrauen? Sich öffnen, was Festes aufbauen? Was, wenn er der Falsche ist? Wenn es nicht läuft, wenn Lisa sich täuscht und irgendwo im Land wartet einer, der ist mit Lisa seelenverwandt. Und dieser eine wartet vergeblich, weil Lisa kläglich scheitert, den Richtigen zu finden. Sich festzubinden ist Lisa nicht geheuer. Das Feuer wird zur kleinen Flamme und Lisa fackelt nicht lange. Sie zieht sich zurück und sucht von Neuem ihr Glück. Man mag schmunzeln über die zaghafte Lisa, die sich nicht traut in Geschichten wie dieser. Und Lisas Fehler zu erkennen, ist keine Kunst. Aber ein bisschen Lisa steckt in allen von uns.
Mittendrin im Thema in der Reihe Schlaflosigkeiten sind wir schon. Es geht nämlich in dieser Reihe um Ängste. Um Ängste, die wir alle kennen und die auch jeder von uns auf die ein oder andere mehr oder weniger starke Art und Weise schon selber gespürt und erlebt hat. Und heute geht's ganz konkret um das Thema Vertrauen. Die Reihe steht heute unter dem Titel Vertraue niemandem. Und es geht um die Frage, warum fällt es uns eigentlich so schwer, anderen Menschen zu vertrauen? Oder so wie die Lisa in dem Anfangstext, uns auch an andere Menschen zu binden. Inspirieren lassen könnt ihr euch von Marion und Kiwi. Und Marion und Kiwi, die nicht auf ihr Stichwort hören, jetzt haben sie es gemerkt, dass sie angesprochen sind, werden jetzt gleich zu mir auf die Bühne kommen. Wir haben die beiden eingeladen, heute thematisch mit dabei zu sein. Und eine Frage habe ich gleich zum Anfang schon und die geht an dich, Kiwi. Wie kommt man eigentlich zu so einem seltsamen Namen?
Ja, da erwarten alle eine ganz tolle Geschichte, die gibt's leider nicht. Also Schade. In der zweiten Klasse einfach jemand, der gemeint hat, du Kiwi. Und in dem Augenblick war es dann geschehen und hat sich vererbt in mehrere Freundeskreise hinein.
Ich überlege jetzt gerade, wie heißt du eigentlich wirklich?
Sebastian.
Okay. Das ist für viele von euch wahrscheinlich auch neu.
Wusste der Sportlehrer auch nicht. Okay. Lange Zeit.
Okay, alles klar. Ihr seid beide psychologisch unterwegs, sage ich mal. Marion, du hast Psychologie studiert und arbeitest jetzt als Psychotherapeutin und auch an der Uni Würzburg. Erzähl doch mal kurz, was sind da so deine Schwerpunkte in deinem täglichen Berufsalltag? Und genau.
Ich glaube, was meine Arbeit auszeichnet, ist so eine Vielfalt. Also ich bin einerseits an der Uni, mache Vorlesungen, Seminare, auch haben wir da eine Ambulanz. Also wenn man denkt, es wäre vielleicht ganz gut, eine Beratung zu kriegen und in Psychotherapie kann man zu uns kommen und kriegt ein Erstgespräch und wir helfen dann weiter. Dann habe ich eine Praxis in der Stadt, wo ich Coaching, Psychotherapie mache. Und was ich total gerne mache, sind noch Seminare. Ich habe lange Jahre für sozial ängstliche Menschen Seminare angeboten. Da geht es um soziale Kompetenz. Dann habe ich sehr lange bei Germanwings Seminare gegen Flugangst angeboten. Ja, die wollten dann irgendwann nicht mehr. Wir wollten es dann auf die Piloten erweitern, weil die gedacht haben, die bräuchten vielleicht auch irgend so ein Coaching. Haben gesagt, nee, brauchen sie nicht. Letztes Jahr kamen sie wieder, aber da haben dann halt 3 Psychologen nicht mehr gereicht.
Oh.
Ja, und neuerdings für Führungskräfte.
Also auch viel im Erwachsenenbereich. Und ich muss ja sagen, ich jetzt als Flugreisender bin ja dann schon beruhigt, dass Piloten sowas auch angeboten wird, weil Passagiere dürfen Flugangst haben, das Flugpersonal eher nicht. Kiwi, du arbeitest auch im Bereich Psychologie, hast soziale Arbeit studiert, aber dann auch nochmal eine Psychotherapeutenausbildung draufgesetzt. Genau. Deine Klienten sind eher nicht Erwachsene, sondern jüngerer Art. Erzähl doch auch mal kurz.
Genau, also bei mir sind es Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, maximal bis 21. Mein Job ist auch ein bisschen aufgeteilt. Ich arbeite auch in einer eigenen Praxis in Arnstein, bin aber gleichzeitig auch noch in der Klinik tätig, wo wir eher halt Notfälle auch sehen, also Kinder, Jugendliche, die ja sich selber gefährden, andere gefährden, ja, wo es auch mal sein kann, dass die dann mit dem Notarzt oder dem Rettungswagen kommen. Mhm. Genau, meine Schwerpunkte sind ja das gesamte Spektrum so der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Störungen, im Speziellen vielleicht nochmal Trauma auch. Wir haben ganz viel mit Flüchtlingen, insbesondere auch in der Klinik zu tun, mittlerweile auch in der Praxis. Ja, wo ja eine posttraumatische Belastungsstörung irgendwie auch sich dahinter verbergen kann bei auffälligem Verhalten.
Spannend. Also ich sehe schon, ihr seid Experten zum Thema Angst auch. Deshalb haben wir euch ja auch heute eingeladen, euch heute gefragt. Jetzt geht ihr beruflich viel damit um mit euren Klienten. Habt ihr vielleicht auch Beispiele aus eurem eigenen Leben, vielleicht wovor ihr in der Kindheit Angst hattet? Was sind so eure, was ist so euer Monster unterm Bett oder war?
Also bei mir ist es sicher vielleicht so eine ganz klassische kinderspezifische Angst, auch entwicklungsspezifische Angst. Ja, wenn der Papa den
psychologische Antwort.
Wenn der Papa so den Rasenmäher dann Samstagnachmittag irgendwie angeworfen hat, dann bin ich schreiend ins Haus gerannt und es hat sich doch stark eingebrannt auch.
Also Rasenmäher sind schon auch sehr bedrohlich. Ja, Mai, und was fällt dir da was ein? Vor was hattest du Angst?
Ich hatte ja schon 10 Minuten Zeit zu überlegen.
Ja, der Kiwi redet viel.
Also ich glaube, das waren immer Situationen, wo es um andere ging. Also soziale Situationen. Ich kam in eine neue Gruppe rein und ich wusste nicht, mögen die mich oder nicht. Also da war ich immer aufgeregt und hatte auch Angst.
Ja.
Das merke ich bei meinen Kindern, das fällt denen ja ganz leicht. Aber bei uns war das auch nicht so geübt. Da warst du in deiner Gruppe. Und in deiner Schulklasse, aber viel anderes gab es da gar nicht. Und
ist
das
ist mir schwer. Aber schön dann, dass es bei deinen Kindern nicht so ist. Das hast du also nicht weitergegeben, sozusagen.
Die kämpfen mit anderen Sachen.
Ja. Gut, ihr beiden. Ich überlasse euch jetzt mal die Bühne. Ihr habt ungefähr 12 Minuten, habe ich mir sagen lassen.
Warum fällt es Leuten leichter, zu vertrauen, Beziehungen einzugehen? Und warum tun sich manche so unglaublich schwer damit? Oder warum tun sich manche auch sehr schwer mit Trennungen beispielsweise, während andere dann ganz schnell einen Freundeskreis um sich haben, die sie dann auffangen und andere sind dann sehr allein nach einer Trennung oder nach irgendeiner schwierigen Situation? Und das wichtigste Konzept, was es dazu in der Psychologie gibt, gibt es eigentlich schon seit einer Weile, seit 40 Jahren, hat aber in letzter Zeit wieder eine Renaissance erfahren. Das ist das Konzept der Bindung. Bindung fängt ganz, ganz früh an, nämlich wenn das Baby auf die Welt kommt. Manche sagen sogar schon ein bisschen früher, weil Baby und Mama oder Papa haben von sich aus den Wunsch, Beziehungen aufzunehmen. Und das macht das Baby, indem es brabbelt, und die Mama, indem es Duzi-Duzi macht. Und da entsteht was zwischen den beiden, was immer mehr sich als Bindung ausgestaltet. Und das bedeutet auch, dass das Kind sich darauf verlassen kann, wenn ich schreie, wenn ich Hunger habe, da ist jemand, der kümmert sich. Und ob das Kind genau weiß, dass da jemand sich kümmert, sind Erfahrungen. Also wenn die Mama ein bisschen länger braucht oder wenn sie sagt, jetzt lass ich es mal schreien, dann entsteht in dem Kind vielleicht nicht so ein ganz dickes Vertrauen, was es hätte, wenn die Mutter sehr genau auf die Bedürfnisse eingeht oder sehr angemessen und das Kind das Gefühl hat, ich habe einen festen Boden und wenn ich schreie, dann ist jemand da und ich bin nicht alleine. Und das ist vor allem das erste Lebensjahr, wo das betrifft, wo diese Bindung sich etabliert. Und die kann ganz unterschiedliche Qualitäten haben, das habe ich gerade schon so ein bisschen versucht zu erklären. Also eben so eine sichere Bindung, so nennt sich das auch, oder eine eher unsichere Bindung. Da gibt es noch Untertypen, aber das sind so im Wesentlichen. Und ist auch jetzt nichts Pathologisches, eine unsichere Bindung zu haben. Ungefähr 30-35% aller Menschen haben das und dementsprechend 50 oder 55 eine sichere. Und diese Menschen, gibt es jetzt Langzeitstudien, die also eine sichere Bindung haben, von denen weiß man, von den Kindern, dass sie mehr Freunde haben, dass sie sich insgesamt einfach besser entwickeln, dass sie mit Schwierigkeiten besser umgehen können, dass sie emotional belastbarer sind, sie können sich besser Hilfe holen. Also alles, sie können besser Beziehungen wagen oder sie können besser vertrauen. Und klar, wenn ich jetzt so erklärt habe, wie es dazu kommt, kann man verstehen, weswegen es so ist, weil einfach diese frühe Erfahrung, da ist jemand und der kümmert sich und ich bin nicht alleine, weil das schon ganz früh in einem da war. Ich persönlich finde es ja ganz spannend, wie man das rauskriegen kann. Jetzt kommt wieder die Forschungsseite. Also man kann tatsächlich sehen, ob ein Kind eine sichere oder eine unsichere Bindung hat oder auch Erwachsene, ob der eher eine unsichere oder eine sichere hat, weil eigentlich wird sowas erst in der Krisensituation deutlich, nicht im normalen Alltag oder jetzt wie bei der Lisa, wenn es darum geht, eine Beziehung einzugehen. Und bei Kindern kann man so im Alter von einem Jahr schauen, wie denn die Bindung ist. Und ich bin gerade ein bisschen verunsichert, habe ich schon 5 Minuten? Also, erkläre ich noch kurz. Wir haben die Mutter oder die Bezugsperson, das einjährige Kind und eine fremde Person in einem Raum. Und ein sicher gebundenes Kind, kann man sich vorstellen, das spielt, ist glücklich, quatscht mit der Mama so hin und her. Und was dann passiert ist, die Mutter soll den Raum verlassen. Die Mutter geht also raus. Was tut ein sicher gebundenes Kind? Das sicher gebundene Kind fängt an zu schreien und rennt zur Tür und schreit Mama, Mama. Die fremde Bezugsperson oder die keine Bezugsperson ist, sondern fremd, geht zu dem Kind hin und versucht es zu trösten. Kind will sich aber nicht trösten lassen. Erst als die Mama wieder zurückkommt und es auf den Arm nimmt, nach ein paar Sekunden ist das Kind wieder beruhigt und es spielt weiter und es weiß, Mama sitzt da. So, das ist die Anordnung für ein sicher gebundenes Kind. Was macht ein unsicher gebundenes Kind? Mama geht raus. Kind schaut nach, aber spielt einfach weiter oder fängt an zu weinen und aber die fremde Bezugsperson kann sie vielleicht trösten. Mama kommt zurück, Kind geht entweder auf den Arm oder auch nicht und die Situation scheint irgendwie nicht besonders schwierig gewesen zu sein. Man hat aber dann geschaut, wie lange das Kind noch im Stress ist, das kann man über Hormonspiegel machen und hat gemerkt, dass dieses Kind, wo die Mutter raus ist und wo die erstmal keine Reaktion gezeigt hat, nach einer halben Stunde später einen erhöhten Stresslevel hatte. Also das heißt, so einfach war es gar nicht. Und diese Kinder, die man einfach mal mit dem Kinderwagen mit 5 Jahren an der Kasse stehen lassen kann und die wo man sagt, das ist aber ein pflegeleichtes Kind, das wird heute sehr kritisch gesehen, weil es ganz gut ist, wenn das Kind weiß, wo es hingehört und wenn es dann plötzlich allein im Kaufhaus steht, vielleicht auch nicht so angemessen ist. Der Kiwi hat sich mal überlegt, was denn das bei dieser Lisa vielleicht, was es da für Erfahrungen gegeben hat, die zu so einer unsicheren Bindung geführt haben können und so im Verlauf des Lebens auch nochmal so in diese Kerbe mit reingegangen ist von der Unsicherheit.
Genau. Hab mir noch wie man denn vielleicht auch verstehen kann, warum die Lisa jetzt in der gerade gehörten Geschichte sich so verhalten hat. Und da könnte eben ein Blick einfach in die Kindheit von der Lisa einfach nochmal helfen. Und ich habe mir so ja einfach auch überlegt, ja, was hat denn die vielleicht auch erlebt. So eine kleine Geschichte gebastelt einfach für den Hintergrund von der Lisa. Also die Lisa ist sehr früh auf die Welt gekommen, hat da mehrere Wochen vielleicht vor dem Termin ist sie auf die Welt gekommen und ist auch bei einer Mutter auf die Welt gekommen, die sehr jung eben Mutter wurde. Die Schwangerschaft war jetzt nicht unbedingt geplant, aber die Lisa war grundsätzlich erstmal total angenommen und gewollt eigentlich auch dann, nachdem sie entstanden war. Allerdings so die Beziehung zum Papa, die hat nicht wirklich gehalten auch, und die Mutter ist eben keine so große oder gute Kindheit auch gehabt. Ich Eltern haben sich leider eben früh getrennt, und weil sich eben die Tochter so als alleiniges Bindemitglied eigentlich zwischen den beiden eigentlich herausgestellt hat, und die Beziehung zwischen Mama und Kind hat sich halt hauptsächlich auf diese beiden auch fokussiert. Und ab dem Alter von 3 Jahren hat die Lisa dann den Kindergarten besucht und hat das eher unregelmäßig getan, weil sie eben stark gefremdelt hat und geklammert hat an die Mama auch. Die Trennung vom Vater hat die Lisa verunsichert und hat einfach so ein verstärktes Nähebedürfnis einfach der Mutter gegenüber gezeigt. Und im Gegenzug hat die Mutter auch mit überfürsorglichem Verhalten geantwortet. Also die Lisa hat sich weniger zugetraut einfach als Gleichaltrige in ihrem Alter und hat dadurch einfach weniger motivierende soziale Erfahrungen machen können, die halt Selbstwirksamkeit oder Selbstwert fördern oder Selbstbewusstsein dann am Ende auch ausbilden. Ja, also die Trennungsängstlichkeit dann im Kindergarten war so eine Art Folge dann daraus, und das hat dazu geführt, dass die Lisa einfach bis zum Alter von 6 Jahren noch nicht im eigenen Bett geschlafen hat, sondern eigentlich nur bei der Mutter, und die eigentlich immer dabei sein musste, ja, wenn die Lisa eben einschlafen sollte. Sie hat einfach weniger soziale Kompetenzen einfach durch diesen mangelnden Kindergartenbesuch auch, der sehr eben unregelmäßig war, einfach machen können. So, und aufgrund der Trennung der Eltern gab es halt im Verlauf viele familienbedingte Umzüge auch und damit im Zusammenhang stehende Schulwechsel. Also jeder Umzug, jeder Schulwechsel hat mehr Anpassungen oder Anpassungsleistung auch erfordert, und häufig war Lisa einfach die Neue, ja, die dann vielleicht auch ausgrenzenden Erfahrungen der Klasse eben ausgesetzt war. Der Freundeskreis von Lisa hat ganz oft gewechselt und war ein Stück weit auch austauschbar. Und in der 10. Klasse, wie sie dann in der Realschule war, hat sie eben keine Motivation mehr gehabt, sich irgendwie neu auf diese Klassengemeinschaft einzulassen. Und ja, die Jugend war einfach durch viel Trennung und Verlusterleben geprägt, vielleicht mehr als bei anderen. Und auch durch die wechselnden Partner der Mutter, einfach durch diese Umzüge, die da sich immer nachzogen auch. Also dieser hat einfach dann früh das Elternhaus verlassen und nahm sich einfach vor, in der neuen Stadt einfach nochmal ganz neu anzufangen. Also das ist so eine fiktive Fallvignette, die man sich jetzt vielleicht zu der Lisa irgendwie überlegen konnte. Und jetzt ist die Frage, inwieweit man aus dieser Kindheit Rückschlüsse so auf Lisas aktuelles Verhalten eben machen kann. Also Lisa hat in ihrer Entwicklungsgeschichte, würden wir sagen, ungünstige Lernerfahrungen gemacht, die dazu eben beigetragen haben, dass man misstrauisch gegenüber neuen Beziehungen wird. Aus Angst, eben erneut verletzt zu werden, hat sie eben ein Streben nach zu viel Nähe eben vermieden, und das ist eigentlich vollkommen auch nachvollziehbar aus dem, was man so gerade eben auch gehört hat. Also dieser wirkliche Wunsch nach Nähe, den kann sie eigentlich nicht zulassen, weil im Verlauf sie so häufig auch enttäuscht wurde. Also insbesondere, wenn man sich psychologische Grundbedürfnisse eben jetzt wie bei dir jetzt nach Bindung nochmal genauer anschaut oder das Bedürfnis nach Bindung nochmal genauer anschaut, dann kann man eben sehen, dass eben es dann, wenn es nicht ausreichend gestillt ist, eben es zu Vermeidungsverhalten eben kommt. Also jeder Mensch strebt danach, eine Verhinderung von Verletzung und Bedrohung und Enttäuschung einfach bezüglich dieser psychologischen Grundbedürfnisse einfach nochmal auch herzustellen. Also mangelndes Vertrauen in der Zukunft der Beziehung, zum Beispiel wie bei Lisa, kann also aus einem Zusammenspiel aus Persönlichkeitsmerkmalen, einem Ungleichgewicht zwischen diesen Bindung- und Explorationsverhalten, das die Marion gerade erzählt hat, und eben aus mangelnden Lernerfahrungen resultieren auch. Und Eltern können eben, aber auch Schicksalsschläge können eben das Ganze begünstigen. Also dazu gehört zum Beispiel mangelnde Unterstützung der Eltern, hat Marion gerade eben schon auch gesagt, ne? In entscheidenden Lebensphasen, auch wenn Eltern etwas versprechen und ihre Versprechen nicht einhalten, also eine Unzuverlässigkeit da zeigen. Wenn Kinder keine ausreichenden Lernerfahrungen, zum Beispiel durch überbehütendes Verhalten der Eltern auch machen können. Und eben, wenn es sehr hohe Anforderungen eben an die Eltern, an die Kinder eben auch gibt. Jetzt ist die große Frage, Mensch, wie würde man der Lisa denn helfen, in Beziehungen mehr zu vertrauen? Das habe ich wahrscheinlich auch schon mehr als 5 Minuten gesprochen.
Ja, die entscheidende Frage ist, was machen wir jetzt damit? Muss ich jetzt immer damit rumlaufen, mit dieser Schwierigkeit, mich auf andere einzulassen? Die gute Nachricht ist nein. Es gibt Veränderung, es gibt Entwicklung. Und die Idee ist, tatsächlich zu probieren oder sich einzulassen, ein Stück weit zu gucken, trägt die Beziehung. Also die Idee ist, oder die Antwort ist, ausprobieren und auch sich in ein Umfeld zu begeben, wo Leute Beziehungen leben. Es geht ja nicht nur um Beziehungen zwischen Mann und Frau, sondern auch andere, wo es Leuten wichtig ist, dass Beziehungen tragfähig sind. Und in diesem Kontext kann man viel lernen.
Okay, was ich heute zum Thema beitrage, ist jetzt sozusagen ein weiterer Baustein. Ne? Es ist jetzt nicht alles war nur Vorrede und jetzt kommt das Eigentliche, sondern es ist ein weiterer Baustein, den ich beitrage. Und das sind 5 Worte, ich soll es ja kurz machen, also schon mehr als 5 Worte, aber ich beziehe mich auf 5 Worte von Nazareth. Und diese 5 Worte hat er recht oft zu Menschen gesagt. Jedenfalls finden sich dieser Satz mit 5 Worten von ihm in den Evangelien öfter, und zwar, wenn er gesagt wird, dann immer dann, wenn vorher ein Mensch eine positive Erfahrung mit ihm gemacht hat. Da kommt nicht immer dieser Satz, aber wenn er kommt, dann war das so. Da hat jemand Heilung erlebt, zum Beispiel, meistens ist es Heilung, vielleicht sogar immer, und dann sagt er zu einer Frau oder einem Vater oder einem Hauptmann, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen. Und jetzt wäre ich hier gerne wieder dabei. Danke. Vielleicht wisst ihr, dass da, wo im Neuen Testament Glaube steht, im Deutschen, da steht im Griechischen ein Wort, was Vertrauen meint. Irgendwie bin ich hier wieder abgemeldet, muss ich sagen. Genau. Vertrauen. Also eigentlich sagt Jesus, dein Vertrauen hat dir geholfen. Also mein erster Punkt ist heute, Vertrauen hilft. Wenn man einen Moment drüber nachdenkt, dann ist das im Leben ja eigentlich 100-fach so, dass Vertrauen hilft. Also ohne Vertrauen geht gar nichts. Eigentlich kann man sagen, niemand vertraut niemandem. Niemand vertraut niemandem. Du hast heute Nacht deinem Wecker vertraut oder deinem Mann, der den Wecker gestellt hat, dass der heute Morgen klingelt. Oder du hast darauf vertraut, dass deine Kinder sowieso früh genug wach werden und dann wirst du auch wach. Wenn du mit dem Auto hier bist, ich muss ja irgendwann mal dieses Auto einbauen, ne? Wenn du mit dem Auto hier bist, hast du darauf vertraut, dass der Mensch, der letzte Woche deine Winterreifen montiert hat bei der Werkstatt, dass der das ordentlich gemacht hat. Vertraust du einfach drauf. Du hast, als es grün bei dir wurde, darauf vertraut, dass die anderen bei Rot stehen bleiben werden. Du hast darauf vertraut, dass das Aspirin, was du heute Morgen einwerfen musstest, weil es gestern Abend länger wurde, auch wirklich Aspirin ist. Und die Firma da nicht irgendwie lustige Dinge reinmischt. Wenn du die App vorhin runtergeladen hast, hast du darauf vertraut, dass wir dir keinen Trojaner aufs Handy schicken. Und so weiter. Wir alle vertrauen dauernd. Es geht nicht anders. Niemand vertraut niemandem. Das Leben würde stillstehen, würden wir nicht dauernd Vertrauen riskieren. Der christliche Glaube jetzt ist seinem Wesen nach genau das. Vertrauen. Es fällt uns auch noch das Licht da drüben aus. Ihr seht mich noch. Und wenn ihr mich hören könnt, ist es gut. Wenn man nämlich fragt, was ist eigentlich das Christliche am Christlichen? Was ist das Wesen des christlichen Glaubens? Dann ist nicht das Wichtigste, was man im Christentum glaubt. Das ist schon auch wichtig, ja? Aber das Christliche am Christlichen ist eigentlich eher, wie man glaubt. Das Wie macht das Wesen christlichen Glaubens aus. Was man glaubt, würde man eher Christentum nennen. Aber der christliche Glaube, der ist eigentlich charakterisiert durch das Wie. Man übersieht das leicht, wenn man das Wörtchen Glauben liest. Ne? Wir denken ja bei Glauben an etwas, was einer glaubt, das ist das, was er nicht genau weiß. Ich glaube, es gibt Gott. Ich glaube, Jesus Christus war Gottes Sohn. Ich glaube, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ich glaube. Alles Mögliche glaubt einer oder ein anderer glaubt es eben nicht so sehr. Und so hält man dann die Aussagen des Christentums für wahr oder eben nicht so. Vertrauen ist aber mehr oder was anderes. Vertrauen heißt möglicherweise schon auch, ich weiß es nicht objektiv völlig sicher, aber ich vertraue drauf. So, für mich persönlich ist das sehr wichtig, dass das Wesen des christlichen Glaubens ist. Es geht zwischen mir und Gott nicht darum, irgendwas zweifelsfrei zu wissen. Sonst würde ich niemals glauben, wenn ich da ankommen muss, zweifelsfreies Wissen. Es geht darum, jemandem zu vertrauen. Ich rede jetzt über das Vertrauen zu Gott und hoffe, wir können daraus was lernen für unser Vertrauen zu Menschen. So, Vertrauen ist nicht unbedingt leichter, zu Menschen nicht, zu Gott nicht, aber es ist was anderes, als etwas für wahr zu halten. Ganz deutlich wird das in einem Synonym für Vertrauen, das ich vorher schon gebraucht habe. Also der erste Punkt, den ich eben hatte, war ja, Vertrauen hilft. Jetzt der zweite Punkt. Wir sagen manchmal Vertrauen und dann benutzen wir ein anderes Wort und dann sagen wir, ich verlasse mich auf. Das meint dasselbe, ne? Überleg mal, was wir da sagen. Ich verlasse mich auf. Einer, der vertraut, verlässt sich selbst und lehnt sein Leben auf einen anderen als sich selbst. Jemanden außerhalb von sich. Ich verlasse mich. Wenn ich mich auf mein Auto verlasse, dann lege ich mein Leben bei Tempo 200 in die Hände derer, die dieses Auto konstruiert haben und in die Hände derer, die diese Straße asphaltiert haben und so weiter. Sich verlassen, das ist Glauben. Glauben heißt, sich seine Existenz auf Gott legen oder jetzt eben vertrauend auf einen Menschen legen. Im Vertrauen darauf, dass das gut ist für mich und nicht zu meinem Schaden ausgeht. Menschen taten das, wenn sie von Jesus Hilfe erwarteten und wenn sich das lohnte, wenn Menschen eine gute Erfahrung machten, dann sagt er ihnen nachher, dein Vertrauen hat dir geholfen. Dein Vertrauen hat dir geholfen. So, jetzt kommt noch was Wichtiges. Ich hoffe, ich widerspreche mit dem, was ich jetzt sage, nicht dem, was Kiwi und Marion eben gesagt haben. Als Theologe muss ich das sagen. Vertrauen kannst du nicht selbst erzeugen. Vertrauen kannst du nicht selbst erzeugen. Du kannst nicht machen, dass du vertraust. Zuerst mal hängt dein Vertrauen nämlich an dem du vertraust. Also, es gibt Menschen, denen vertraue ich. Das kann so weit gehen bei einigen, dass ich ihnen blind vertraue. Warum? Weil sie mein Vertrauen irgendwann gewonnen haben. Sie haben es gewonnen. Weil sie so sind, wie sie sind, oder weil sie so handeln, wie sie handeln, oder weil sie so mir so begegnet sind, wie sie mir eben begegnet sind, haben sie mein Vertrauen gewonnen. Sie haben das. Ich habe nicht irgendwann gesagt, weißt du was, ich vertraue jetzt mal ihm. So, sondern er muss mein Vertrauen gewinnen. Beim Glauben an Gott ist das genauso. Du kannst das nicht machen, dass du glaubst. Er gewinnt dein Vertrauen. Oder eben nicht. Hier sitzen viele Menschen, denen hat sich Gott irgendwann im Leben mal vorgestellt, klingt so komisch, war auch ganz unterschiedlich bei den Leuten, ja. Aber irgendwie hat er mal ihr Vertrauen gewonnen. Für die Romantiker unter euch, irgendwann hat er dein Herz gewonnen oder ihr Herz gewonnen. Da kann der vertraut, das ist mir das Wichtige, da kann der vertraut oder glaubt, eigentlich überhaupt nichts für. Mancher würde sogar vielleicht sagen, ey, bei Gott konnte ich noch nicht mal richtig was dagegen. Der hat mich einfach erobert. War so. Also Vertrauen ist eine Reaktion. Ich finde das zumindest im Blick auf Gott sehr wichtig, extrem erleichternd auch. Wenn es dir schwerfällt zu glauben, dann würde ich jetzt mal so platt sagen, das liegt jetzt erstmal nicht an dir. Du hast wahrscheinlich deine Gründe. Oder du hast eben vielleicht keine Gründe zu glauben. Vertrauen entsteht zu Gott und zu anderen Menschen auf zweierlei Weise. Entweder du selbst machst gute Erfahrungen mit Gott oder anderen Menschen und Vertrauen wird in dir geboren. Oder, das andere gibt es glaube ich schon auch, andere machen gute Erfahrungen mit Gott oder einem Menschen und das weckt Vertrauen in dir zu Gott oder anderen Menschen. Also ich muss das Auto, dem ich mich mit 200 anvertraue, nicht unbedingt selbst gefahren sein. Es kann auch ein anderer sagen, ey, das Auto ist zuverlässig, kannst dich rein, das läuft, kannst dich drauf verlassen. Ja, glaube ich. Darum ist Kirche so wichtig. Das Vertrauen der anderen weckt Vertrauen in dir oder hat mindestens das Potenzial. So, also zumindest im Blick auf Gott will ich das so behaupten. Dein Glauben gewinnen, dein Vertrauen gewinnen, das ist erstmal sein Job und nicht deiner. Die Psychologen werden aber vielleicht sagen, oder haben sie eben ja auch gesagt, ja, dem ist der Mensch jetzt aber auch nicht ganz hilflos ausgeliefert. Der Mensch ist auch nicht einfach nur Opfer. Marion hat eben gesagt, kann man daran was ändern? Die gute Nachricht ist ja. Erfahrungen haben unser Vertrauen vielleicht zerstört oder machen es schwer und so. Aber man kann es auch wieder lernen. Und darin habe ich auch eine aktive Rolle. Und wer in jede Beziehung mit Misstrauen reingeht, der wird wahrscheinlich ziemlich oft genau das dann auch erleben, weil er das schon so erwartet. Darum ein weiterer Punkt. Wahrscheinlich musst du an dem einen oder anderen Punkt in deinem Leben, wenn du dich ändern willst, wenn du was ändern willst, Vertrauen wagen. Und zwar in dem Maße, ich habe nach einem Wort gesucht, ich habe kein richtiges gefunden, aber wie es deinem Glaubenspotenzial entspricht, deinem Vertrauenspotenzial. Denn die Bibel sagt, das Christentum, das Neue Testament sagt, Glaube wächst, Vertrauen wächst. Wenn das so ist, dann darf es wohl auch klein anfangen. Dann darf es vielleicht klein anfangen, wenn ich mehr Vertrauen jetzt eben gerade nicht habe. Aber das könntest du investieren. Wenn ich nicht darauf vertrauen kann, dass das Tempo 200 in dem Auto funktioniert und ich da lebendig rauskomme, dann traue ich mich vielleicht mit 80 km/h. So viel Vertrauen hat es ja vielleicht schon in mir geweckt, dass das geht. Also, konkret, wenn du Kirche und Gott und Christentum und alles das bislang für nicht sehr vertrauenswürdig hältst, oder nicht mehr, vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gemacht, so. Dann ist vielleicht der angemessene Vertrauensschritt der, dass du sagst, okay, also, hast du nämlich heute schon gemacht, diesen Gottesdienst besuchen, das kann ich mal machen. Also, du vertraust mal drauf, dass das hier keine obskure Sekte im Cinemax ist und dass wir nur dein Geld und deine Seele wollen und so. Ja, so viel Vertrauen hast du, so, und jetzt sitzt du hier. Und Jesus würde vielleicht sagen, ja, dein Vertrauen hat dir geholfen. Bisschen nur, ja, aber ja. Und wenn du enttäuscht bist von Menschen oder von dir selbst und du hast schon zu oft in die Abgründe menschlichen Wesens reingeschaut und deshalb ist Vertrauen für dich schwierig. Und jetzt liest du in diesem alten Buch die Bibel oder du hörst es in so einer Predigt hier, Gott sei ein Menschenliebhaber, trotz all dieser Abgründe. Er sei einer, der Menschen schätzt. Er sei einer, der dich wertschätzt, weil deine Abgründe hast du auch schon reingeschaut. Dann kann es sein, dass du hier sitzt und sagst, okay, ich wage mal, ihm das zu glauben. Selbst wenn ich gar nicht sicher bin, ob es ihn überhaupt gibt. Aber ich wage mal, mich selbst mehr wertzuschätzen, als ich so von mir selber gewohnt bin. Und von anderen höher zu denken, als es so in mir liegt. Ich wage das mal. Ob Gott wirklich so ist, weiß ich gar nicht, aber ich wage mal so zu denken. Das ist ein Stückchen Vertrauen und Jesus würde sagen, dein Glaube hat dir geholfen. Und irgendwann vertraust du diesem Gott vielleicht mit deiner ganzen Existenz, weil Glaube gewachsen ist. Und nach hat Gott dein Vertrauen gewonnen. Also Vertrauen wagen in kleinen Schritten. Kann sein, dass das dann so ein großes Vertrauen wird. Immer noch dann aber wird es Vertrauen sein. Also immer noch dann, auch wenn das groß ist, das Vertrauen, wird es nicht totale Sicherheit sein. Ich glaube, das ist mein nächster Punkt. Vertrauen bleibt Vertrauen. Immer noch wirst du manchmal zweifeln. In Beziehung auf Gott und in Beziehung auf andere Menschen. Begründet zweifeln sogar. Denn Glaube ist Vertrauen. Und das heißt, er bleibt in Bewegung. Mit jeder Erfahrung wird er größer oder kleiner. Gott muss sich dir immer wieder als vertrauenswürdiger Gott zeigen und du musst immer wieder neu Vertrauen wagen, so ist es. Und das Risiko der Enttäuschung wird Vertrauen immer bei sich tragen. Wenn du spürst, dass das so ist, dann ist das nicht seltsam, sondern dann bist du ganz normal. Glauben ist nicht Wissen, Glauben ist Vertrauen. So, und jetzt komme ich zum Schluss und zu der eigentlichen Frage. Ne? Dieses Thema ist ja manchmal, haben Menschen Angst zu vertrauen gegenüber anderen Menschen. Ich würde sagen, ich glaube, in dem Maße, wie Gott dein Vertrauen gewinnt, in einem ähnlichen Maße lernst du, anderen zu vertrauen. Ich glaube, das kann man auch anders lernen, aber ich glaube, Gott ist da ein unglaublich guter Lehrer. In dem Maße nämlich, wie ich weiß, okay, Gott liebt mich, Gott ist bedingungslos für mich, Gott trägt mich. In dem Maße, wie ich darauf vertraue, nicht weiß, vertraue, wächst mein Selbstvertrauen. Nicht, weil ich so großartig bin, sondern weil mich offensichtlich der Schöpfer des Universums wertschätzt. Und in dem Maße kann ich riskieren, anderen zu vertrauen, selbst wenn die mich dann vielleicht enttäuschen. Aber vielleicht auch nicht enttäuschen. Denn die anderen sind natürlich fehlerhaft, so wie ich es bin. Aber sie sind auch wertgeschätzt von ganz oben. Also da, wo ich darauf vertraue, wächst in mir das Potenzial, anderen zu vertrauen. Der Glaube an einen liebenden Gott hat das Potenzial, dir den Glauben an andere Menschen wiederzubringen. Ich meine das nicht so, dass diese Menschen vertrauenswürdiger werden und deshalb kannst du ihnen vertrauen, sondern dass dein Potenzial wächst, Vertrauen zu investieren, einfach weil du nicht mehr so sehr abhängig davon bist, dass du nicht enttäuscht wirst. Weil deine Existenz in Gott und nicht in Menschen hängt. Und dann wagst du es zu vertrauen, weil dein Glaube dir die Kraft dazu gibt und die Erkenntnis, ohne Vertrauen ist Leben einfach nicht möglich. Und Jesus würde sagen, dein Vertrauen hat dir geholfen. Amen.
Ich glaube, heute ist so ungefähr der einzigste Sonntag, an dem es gut ist, wenn ihr während der Predigt auch mal das Smartphone zückt. Nicht, weil euch langweilig ist, sondern weil ihr Wörter in unsere Word Cloud mit einfügt. Ihr habt jetzt die nächsten Minuten noch Gelegenheit, bei der Word Cloud mitzumachen. Also holt mal euer Smartphone raus, wenn ihr es nicht eh schon habt. wordcloud.citychurch.com.de. Wir sind ja hier in Deutschland. Und wir werden jetzt gleich zusammen erleben, musikalisch begleitet, wie diese Word Cloud im Hintergrund wächst und entsteht und durch eure Wörter, die ihr jetzt noch abschicken könnt, noch erweitert werden. Aha.
Ich möchte beten und ich versuche so ein bisschen die Worte, die ihr da jetzt geschrieben habt und gelesen habt, irgendwie in ein Gebet zu packen. Nicht alle diese Worte, ne? Aber das ist ja das bisschen, was wir gedacht haben während dem. Und das schicken wir jetzt irgendwie. Bleibt dazu sitzen. Vater im Himmel, ganz viele dieser Worte da vorne, die haben mit Erfahrungen zu tun, die wir gemacht haben. Und das waren gute und schwierige. Manche haben uns gelehrt zu vertrauen, manche haben es uns schwer gemacht. Manche von den Sachen, die wir erlebt haben, die tun sogar weh, obwohl sie vielleicht schon lang her sind. Wenn du ein Gott bist, der Menschen so sehr wertschätzt, wie Jesus Christus es vorgelebt hat. Und wenn du ein Gott bist, der Menschenleben so sehr verändern kann, wie Jesus Christus das getan hat, dann bitten wir dich, dass du uns Vertrauen schenkst. In uns selbst, in unseren Wert, in andere, besonders in Menschen, die wo wir mit dieser Frage kämpfen. Sollen wir vertrauen oder sollen wir es nicht? Hilf uns da zu unterscheiden und gib uns den Mut zu vertrauen, wo es eigentlich gut für uns wäre. Und wir bitten dich um Vertrauen zu dir, da wo wir uns von dir verletzt fühlen oder alleingelassen fühlen. Ich bete, dass du uns zeigst, wo Bindung das ist, was uns gut tut und uns nicht gefangen nimmt. So bringen wir dir unser Leben, das, was uns beschäftigt, was jetzt gerade in unseren Köpfen ist, und bitten dich um deine verändernde Kraft in unserem Leben. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.